Willkommen bei der Lebenshilfe. Mein Name ist Bodo Klose. Ich begrüße Sie aus unserem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Wenn das eigene Kind stirbt, über Tod, Trauer und Gottvertrauen. So lautet unser heutiges Thema. Meine Gesprächsgäste dazu, das sind Renate und Kurt Peter, die Gründer der Stiftung Valentina. Grüß Gott und Renate und Kurt Peter.
Grüß Gott.
Ja, guten Tag.
Wenn jemand stirbt, dann ist das in der Regel ein Schock. Passiert der Tod schnell, zum Beispiel durch einen Unfall, dann ist man fassungslos. Aber auch wenn das Sterben einige Zeit dauert, zum Beispiel durch eine Krankheit, dann ist sowohl die Sterbephase wie auch der Tod selbst in der Regel viel mehr als ein schwerer Gang. Es ist eine sehr schwere Zeit. Für die Gehenden wie auch für die Bleibenden. Und ganz insbesondere, wenn ein Kind stirbt. Valentina Peter war 12 Jahre alt, als sie erfuhr, dass sie einen sehr aggressiven Knochenkrebs hat. Mit einer nicht sehr hohen Überlebenschance. Freilich waren sie und ihre Eltern, die Geschwister, die Verwandten, Nachbarn und Freunde sehr schockiert und fassungslos. Aber Valentina und ihre Familie waren auch kampfbereit, hoffnungsfroh und von einer positiven Glaubenskraft getragen. Und davon wollen Renate und Kurt Peter heute erzählen und Zeugnis geben. Valentina hatte etwa ein Jahr noch und dann starb sie eben. Und so wie ich das jetzt im Vorfeld mit Ihnen erlebt habe, würde ich sagen, Valentina, wie auch Sie würden sagen, sie hat den Kampf gegen die Krankheit nicht nur verloren, eigentlich hat sie ihn gewonnen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man durchaus so formulieren. Mhm. Ja, sie hat den Kampf gegen Krankheit und gegen den Tod gewonnen.
Also mit diesem Gedanken wollen wir auch in die Sendung reingehen. Also es ist natürlich einerseits ein schweres Thema, aber wir spüren schon raus, es ist auch ganz viel Erfahrung von Glück drin in dieser Situation.
Ja, ja, das ist das, was wir immer sagen. Natürlich war es eine schwere Zeit, weil eine Chemo ist natürlich kein Spaziergang. Aber vor allem im Nachgang, im Rückblick, müssen wir sagen, es war eine sehr, sehr kostbare Zeit gleichzeitig. Also nicht nur, also es hat so seine zwei Seiten einfach.
Und wie das alles zusammenhängt, das erfahren wir oder erfahren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der kommenden Stunde, zu der ich Sie ganz herzlich einlade, ob Sie uns zu Hause hören oder unterwegs. Ich kann Ihnen versprechen, das wird eine sehr bewegende, intensive Stunde. Ja, herzliche Einladung. Ich darf Sie kurz vorstellen, Renate Peters. Vom Beruf her sind Sie Diplomübersetzerin für Spanisch und Französisch. Sie sind Mutter und Hausfrau, wohnen mit ihrem Mann im schönen Wangen im Allgäu. Die anderen beiden Geschwister sind inzwischen schon erwachsen und außer Haus. Und ihr großes Steckenpferd ist die Musik. Sie singen im Oratorienchor in Wangen, spielen Klavier und Flöte. Und ich glaube, die Liebe zur Musik ist etwas, was Sie auch mit Valentina immer sehr verbunden hat, oder?
Ja, das haben wir geteilt. Auch die Liebe zur Oper und ja, zur Musik prinzipiell. Mhm. Sie hat auch beide Instrumente gelernt. Und das, ja, und das blieb uns bis zum Schluss und hat uns getragen.
Kurt Peter, Sie sind vom Beruf Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik, Schwerpunkt Datentechnik. Nach verschiedenen beruflichen Stationen in München sind Sie heute Prokurist, Leiter Vertrieb und Marketing bei einem Automobilzulieferer am Bodensee. Nebenberuflich geben Sie Unterricht an der Industrie- und Handelskammer und an der Dualen Hochschule. Sie sind auch Amateurfunker, aber dafür haben Sie, glaube ich, nicht viel Zeit, oder?
Momentan nicht, ne.
Also ich glaube, Sie widmen sich in Ihrer Freizeit ganz viel der Stiftung Valentina, oder?
Ja, genau. Eigentlich habe ich die Berufskrankheit, die alle Ingenieure haben, nämlich dass sie an Technik interessiert sind und mehr interessiert, als sie machen können. Aber zurzeit ist die Stiftung mein Haupthobby, ja.
Mhm. Wenn Sie sich Valentina in Erinnerung rufen, wie war sie so? Und was hatten Sie, Herr Peter, auch mit Ihrer Tochter gemeinsam? Ich habe Sie schon gefragt, Frau Peter, was ist etwas, was Sie auch mit Valentina ja verbindet?
Ja, man könnte jetzt viele Dinge natürlich sagen, weil die Kinder ja immer irgendwie aus dem gleichen Nest kommen. Was mich aber am meisten beeindruckt und interessiert hat, war, dass sie schon sehr schnell und sehr früh eigentlich immer sehr intuitiv theologische Fragen aufgegriffen hat. Zum Beispiel kam sie einmal zurück von einem Ausflug Und dann hatte sie mir erzählt, Papa, unsere Führer, also von dem Pfadfindern, diese Führerin, die hat eine Theologie gemacht, die hätte dir gefallen. Da hat sie mir das erzählt und sowas. Und das war tatsächlich sehr schön. Also mich hat das immer sehr beeindruckt, dass ein Kind in dem Alter schon theologisch so interessiert ist.
Sie haben von Valentina viele schöne Fotos, ja, damit wir uns auch im Radio vorstellen können, wie Valentina so war. Haben Sie uns eine Tonaufnahme mitgebracht. Die stammt aus einer Zeit, da war sie 8 Jahre alt, fast 9. Da war sie noch ganz gesund, oder?
Da war sie ganz gesund, ja.
Und sie erhielt damals einen Wettbewerb des Bayerischen Rundfunks einen Preis für das beste Gedicht. Und dafür wurde sie interviewt. Und wie das geklungen hat, das hören wir jetzt.
Valentina, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg hier bei unserem Gedichtwettbewerb.
Danke.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen zu dem Vampirgedicht?
Ja, also am Anfang, weil gerade Fasching war, da habe ich mich als Vampir verkleidet. So bin ich auf die Idee mit dem Vampir gekommen.
Und wie kommst du zu dem Mozart? Spielst du selbst Klavier oder irgendein Instrument?
Mozart war der erste Komponist, den ich kennengelernt habe.
Und was hast du da von ihm kennengelernt?
Jetzt habe ich vergessen, was es zuerst war. Entweder die Oper Entführung aus dem Serail oder die Zauberflöte.
Ui, und das heißt, du spielst auch ein Instrument, oder?
Nee, 2.
Oh, und was?
Querflöte und Klavier.
Also so hat Valentina geklungen, als sie 8 war. Und man hört auch schon raus, sie hat ein Selbstbewusstsein, aber auch einen Humor. Und ein lebensfrohes, aufgewecktes, hochbegabtes Mädchen. Doch mit 12 Jahren... kam plötzlich diese schlimme Diagnose. Wie war das damals?
Ja, also der erste Tag, als wir dann in die Uniklinik verwiesen wurden, das war eigentlich wie ein Holzhammer. Also da muss man sich wirklich erstmal wie ein Hund, der aus dem Wasser kommt, schütteln, weil das ist alles so viel auf einmal und völlig unerwartet. Aber dann, auch Valentina hat das noch fast eigentlich gefasster aufgenommen als wir und hat einfach gesagt, gut, dann müssen wir es jetzt angehen. Und dann hat man Zeit, sich da reinzufinden in die Situation, beziehungsweise man muss die Zeit einfach nutzen.
Wie hat sie denn überhaupt gemerkt, dass das was nicht gestimmt hat?
Sie hatte schon monatelang immer intermittierend Schmerzen, also die waren mal ganz schlimm, dann waren sie wieder weg. Wir waren natürlich auch bei diversen Ärzten gewesen, beim Kinderarzt, beim praktischen Arzt, aber man hat nie was gefunden. Das war so tückisch, der hat sich immer wieder versteckt, dass da nichts war. Und dadurch, dass der Tumor im Knochen saß, konnte man auch nichts ertasten oder so. Deswegen war fast schon eigentlich die Diagnose auch eine Art Erlösung, weil man endlich wusste, was man zu tun hatte. Es war nicht mehr diese Unsicherheit und wo man fast schon dachte, ach naja, das Kind pubertiert halt, da ist immer irgendwas und stellt sich an, sondern es waren keine Wachstumsschmerzen, sondern man wusste genau, was man ab dem Zeitpunkt zu tun hatte und was man tun musste.
Sie sprechen es an, oft ist es sehr schwierig, solange man nicht weiß, was es ist. Davon sind ja auch viele betroffen, dass sie merken, es stimmt was nicht und man ist auf der Suche. In dem Fall war es dann doch relativ bald klar, Knochenkrebs, aggressiver Knochentumor. Die Ärzte haben Ihnen das mitgeteilt und können Sie da noch ein bisschen mehr über die Anfangssituation erzählen? Da war ja gleich mal auch, glaube ich, eine Prognose, wie lange denn Valentina noch leben dürfte. Ich meine, die Ärzte machen das normalerweise nicht, dass sie sowas sagen, aber man versucht schon ein bisschen ein Fenster anzugeben, dass man sich darauf einstellen kann. Oder zumindest eine Überlebenswahrscheinlichkeit.
Ja, also wir haben dann natürlich mit den Ärzten gesprochen und natürlich gibt es keine Prognose, ja, sie haben noch 3 Monate oder 5 Monate oder sowas. Was man aber weiß aus der Statistik der letzten 30 Jahre ist einfach, erstens, wie oft er vorkommt und die Häufigkeit ist 2,7 Kinder aus 1 Million Kinder bekommen das und wir sind dabei gewesen. Und das Zweite war eben, dass man eben weiß aufgrund der Statistik, dass eine Überlebenschance von bestenfalls 20% sind. Und das heißt immerhin eine Sterbequote von 80%. Also wenn man es umdreht, ist es noch deutlicher, was man da für eine Prognose bekommt. Und dann, als ich dann sagte, ja, zum Chefarzt, das ist aber jetzt nicht so toll, die Prognose. Und dann sagte er, seien Sie froh, weil vor 30 Jahren hätte ich Ihnen genau 6 Wochen gegeben. Und das ist der Fortschritt von 30 Jahren, weil das ist so selten und so aggressiv. Und da hat es 30 Jahre Forschung gebraucht, um von 6 Wochen auf eine Überlebenschance, eine 5-Jahres-Überlebenschance von 20% zu kommen.
Aber 20%, da geht ja jeder unterschiedlich damit um. Mit so, dass er sagt, okay, nur 20%, dann, oh je, das ist ja quasi kaum was. Und, oder andere sagen, ja doch, wie war es für Valentina und wie war es für Sie? Wie sind Sie mit dieser Aussicht umgegangen?
Also Valentina ist auch positiv dran. Die hat gesagt, es nutzt nichts. Wir packen es einfach an, weil 20% ist besser als gar nichts. Und ich habe mir auch immer gesagt, die Wahrscheinlichkeit, diesen Tumor zu bekommen, ist deutlich geringer als die Heilungschancen. Wo ich mir denke, jetzt hat sie den Tumor bekommen. Also uns geht es eigentlich gut. Wir haben viel mehr Chancen und wir machen es auch. Außerdem, die Frage stellt sich eigentlich gar nicht so, Sie müssen die Krankheit angehen. Egal mit welcher Wahrscheinlichkeit, ob das jetzt 90 oder 20 sind, das Verhalten nachher ist das gleiche. Und ich kann mich ja nicht niederdrücken lassen, nur weil es 20% sind. Also.
Und aktiv angehen hieß auch, man geht jetzt Maßnahmen an, Chemotherapie.
Dass man gleich mit der Chemotherapie angefangen hat. Und mit dieser hochaggressiven Therapie und von einem Tag auf das andere das Leben komplett auf den Kopf gestellt war. Sie war dann nur noch im Krankenhaus, wir sind hin und her gefahren. Also das ist wirklich ein Einschnitt zwischen vorher und nachher.
Und die Fahrt zwischen Wangen und Ulm ist nicht die nächste, da muss man schon jeden Tag ganz schön Kilometer auf den Weg bringen. Aber sie ging ja, glaube ich, auch noch in die Schule. Also sie hat noch versucht, am Schulleben teilzuhaben.
Als die Chemotherapie vorbei war und nicht mehr wirkte, da durfte sie dann wieder in die Schule. Unter der Chemotherapie geht es gar nicht. Also erstens durfte sie nicht laufen und hat einen Rollstuhl und zweitens wegen der Ansteckungsgefahr. Also das Immunsystem geht ja auch völlig kaputt durch die Chemotherapie und dann dürfen sie nicht in die Öffentlichkeit, also nicht in die Schule, nicht ins Kino, nicht sonst irgendwo hin, nicht ins Theater. Da bekamen sie erst Privatunterricht von den Lehrern daheim. Die kamen von der Schule, die sie auch sehr gestützt hat, dass sie eben den Anschluss nicht verliert. Und als sie keine Chemotherapie mehr hatte, weil eben der Tumor weitergewachsen ist, da ist sie dann täglich in die Schule gefahren für die letzten beiden Stunden, um einfach teilzuhaben.
Damit wir uns auch das bisschen vorstellen können, haben wir diese zweite Tonzuspielung, wie es ihr gegangen ist in der Chemo. Das bitte ich mal, die Musik, den Ton einzuspielen.
Also ich bin jetzt fertig mit der Chemo. Gestern habe ich abends die Timodal, die eben dazu Chemo gehören, ausgespuckt. Dann haben wir so ein Mittel gefunden, weil die eben irgendwie so eklig schmecken. Ich nehme die jetzt immer mit Gummibärchen, dann geht's. Heute habe ich sie nicht ausgespuckt. Gestern weiß ich nicht, ob die da mit dabei waren, aber ich habe dann nach dem Abendessen nochmal spucken müssen, nochmal auf die Station angerufen, aber die meinte, die wären dann jetzt drin, also die müsste man nicht nochmal nehmen. Ich glaube, das wäre auch nicht mehr gegangen. Aber ich nehme die jetzt auf jeden Fall immer mit Gummibärchen, dann funktioniert's. Heute Morgen im Unterricht, da habe ich so eine Tablette gegen Übelkeit genommen und dann musste ich früher gehen, weil ich so furchtbar müde davon geworden bin. Aber Latein konnte ich noch zu Ende machen. Latein ist ja natürlich wichtig. Und dann sind wir eben nach Ulm gefahren und dann habe ich dort volle 2 Stunden geschlafen, obwohl die neben uns im Bett pausenlos telefoniert hat und hat mich überhaupt nicht gestört. Ich habe es nicht mehr mitbekommen.
Ja, also man hört raus, sie hat ganz schön, ganz schwer was durchgemacht, aber sie hat auch immer wieder lachen können. Also dieser Humor, den sie da behalten hat, irgendwie dieses Positive, hört man auch raus, oder?
Also das war überhaupt das Phänomenale. Valentina hat von Anfang an gesagt, ja gut, dann kämpfen wir halt. Wir haben eine neue Situation, wir kämpfen. Und worauf sie sich jetzt bezogen haben, war ja, dass nach einem halben Jahr, also der Knochentumor hatte den Effekt, dass er das Becken gespalten hat. Und deswegen brauchte sie sofort einen Rollstuhl und Krücken, weil das Becken nicht belastet werden durfte. Das nennt man pathologischen Bruch gegenüber einem Unfallbruch. Und dann haben wir ja zusammen gekämpft und sie war immer tapfer und wollte einfach, dass es weitergeht und man kämpft. Und dann muss man wissen, nach einem halben Jahr kam ja die Diagnose, wir setzten die Chemo ab, sie hilft nicht mehr. Der Tumor hat seinen genetischen Code verändert und ist kein Knochentumor und da haben wir nichts mehr. Und dann habe ich mit dem Chefarzt gesprochen und dann sagte der, sag ich, was heißt das? Mal auf Deutsch. Und sagte, ja gut, Ihre Chancen sind gesunken von 20% auf 1% Ihre Überlebenschancen. Das war nach einem halben Jahr. Und dann sind wir zu Valentina, haben das mit ihr besprochen und da hat sie gesagt, naja, 1% ist mehr als 0%. Also Herr Steinbach, was tun wir? Lassen Sie uns kämpfen. Haben Sie noch was? Und so. Also das muss man mal sich vor Augen halten. Oder wenn sie ist Freitag eine Chemo beginnt, ich komme am Freitag nach der Arbeit zu ihr gefahren, niemand da. Sage ich, Valentina, komm, wir fahren heim. Hat sie nix, Papa, wir müssen doch Chemo machen. Und dann wollte sie, hat sie geklingelt und sagt, wo ist die Chemo? Also kein Mensch wünscht sich freiwillig eine Chemo. Und sie sagt, hey Papa, was soll der Quatsch? Ich will nicht heim, ich will kämpfen.
Aber 1% heißt eigentlich, viel machen kann man nichts mehr.
Todesurteil, habe ich auch gesagt. Ist das das Todesurteil? Hat er gesagt.
Ja. Die Diagnose war im Frühjahr, halbes Jahr später. Also so, es ging dann auf Weihnachten. Und ich glaube, das war dann auch, ihr Weihnachtsfest war ein bewusstes letztes Weihnachtsfest.
Ja, so habe ich eingeladen. Ja, also, ich habe die Kinder eingeladen zum letzten gemeinsamen Weihnachtsfest, genau. Und die Ärzte haben ihr dann neue Medikamente gegeben, die erprobt werden. Sie hat dann teilgenommen an medikamentösen Erprobungen von neuen Medikamenten und die man dann in 30 Jahren verwenden kann oder in 25. Das wollte sie auch. Und dann haben sie immer so eingestellt, dass sie wieder mal hochkam. Dann konnte sie was machen. Die Tage hat sie dann genossen und dann brach es wieder ab. Und so war das auf Weihnachten ihn auch. Sie haben das dann so hinbekommen, die Ärzte, dass sie Weihnachten relativ gut beieinander war. Sie hat die Bilder zeigen, sie hat das genossen nochmal und dann brach alles zusammen anschließend.
Ja, alles brach zusammen. Also es ging dann auch immer näher dem Ende. Es war im April.
Am 9. April ist sie dann gestorben.
So diese letzte Phase, vielleicht können Sie da noch ein bisschen was drüber erzählen. Wie ging es ihr und wie ging es Ihnen da?
Also Valentina hat auch die letzte Phase genossen, in Anführungszeichen. Sie hat vor allen Dingen jedes Stück Normalität haben wollen und wertgeschätzt. Sprich, zur Schule zu gehen, dann hat sie nochmal gebeten, dass sie einen anderen Katheter bekam, dass sie nochmal ins Schwimmbad konnte, dass sie nochmal wieder ins Kino durfte und einfach dieses Stück Normalität, normales Leben. Und sie ging dann auch wieder in die Pfadfinderstunde. Sie war eingeladen zu einem Geburtstag der Klassenkameradin. Sie hat selbst noch ihren Geburtstag ausgerichtet. Das war ihr ganz wichtig, dass sie nochmal ihre Freundinnen einladen konnte. Das hat sie gerade noch geschafft. Aber einfach diese Normalität bis zum Schluss.
Ja, sie wollte kein Mitleid, sie wollte niemanden traurig machen. Zum Beispiel, ich hatte eine Sondergenehmigung für den Schulhofparkplatz, habe ich sie hochgefahren und da sage ich so, jetzt packen wir alles aus, Krücken, Rollstuhl. Und sagt sie, Papa, lass den Rollstuhl im Auto. Sag ich, du hast viele Wege hier und so. Sagt sie, Papa, vergiss das. Sag ich, wo ist das Problem? Sagt sie, Papa, wenn ich mit dem Rollstuhl daherkomme, sind alle ganz traurig und kommen her. Ich will das nicht. Dann sage ich, ja, Krücken ist auch nicht besser, oder? Dann sagt sie, doch, Papa, Krücken, da fällt einer die Treppe runter, kommt vom Skiunfall zurück, das ist normal, da ist keiner traurig. Ich will nicht, dass die Kinder traurig sind, hat sie gesagt. Oder beim Geburtstag, der war 14 Tage vor ihrem Tod, oder eine Woche vor ihrem 14 Tage vor
Wir
ihrem Tod.
Wir haben am 1. April gefeiert und am 9. April
ist sie gestorben. Ja, da hatte sie schon Sauerstoff gebraucht. Und das hatten wir installiert mit Schläuchen im ganzen Haus und sowas, damit sie überall Sauerstoff kriegt. Und sagt sie, um 3:30 sagt sie, Papa, alles wegpacken. Ich komme die Treppe nicht hoch. Und da sage ich, du brauchst es doch. Pack alles weg, ich bleib gleich oben und empfange die Mädchen oben. Sage ich, ja, warum denn das? Ja, wenn die das Ganze sehen, die Verkabelung und den riesen Sauerstofftank, dann sind die traurig und machen sich Sorgen, will ich nicht. Und so war es. Es war der schönste Geburtstag, den sie jemals gefeiert hat. Und ich sage es mal ein bisschen überspitzt, als dann die Valentina 9 Tage später gestorben ist, fragten alle, ja, warum stirbt denn die? Da ging es doch so gut. Das wollte sie, die Normalität und die Freude.
Was ich auch raushöre, sie hat eben nicht nur an sich gedacht, wie geht's mir, sondern sie hat ein Ohr und ein Auge dafür, wie geht's denn den anderen?
Mhm. Ja.
Vielleicht schon auch ein bisschen, wie sollen sie mich in Erinnerung bewahren, aber ich habe es noch mehr rausgehört, einfach, ich möchte, dass es denen auch gut geht. Und also mein Geburtstag soll man feiern, dass es auch denen Spaß macht und Freude macht, dass es eben nicht dieses Schwere hat, sondern eben was, eine schöne Feier. Also wenn Sie sagen, es war der schönste Geburtstag, ist schon sehr, sehr bewegend. Etwas, was uns drei jetzt hier verbindet. Ich habe einen Neffen, den Joel, gehabt, der war an seinem 12. Geburtstag, hatte erfahren, dass er einen Gehirntumor hatte. Und das hat uns alle natürlich auch sehr schockiert und auch ganz ähnliche Prognosen und so. 9 Monate später ist er dann gestorben und hat aber gerade auch in der Zeit, wo es klar war, ja, wir haben viel auch um Heilung gebetet und so, wo das aber klar war, dass er doch wahrscheinlich gehen wird, hat er sich noch ganz viele Wünsche erfüllt und ganz viel Schönes erlebt und auch das mit seiner Klasse bewegt, hat mit der Familie noch, was halt möglich war, erlebt. Er hat noch einen Ballonflug gemacht, das hat man ihm noch geschenkt und Auch noch einen kleinen Urlaub haben sie irgendwie hinbekommen. Und dann war also trotz der Schwere dieser Zeit auch was ganz Tröstliches, Positives drin. Vor allem er selber, eben ein ganz lieber kleiner Junge, der eigentlich auch mit an die anderen gedacht hat. Das fand ich eben, jetzt habe ich auch gerade rausgehört. Und vielleicht, Sie haben es vorhin gesagt, Frau Peter, Sie hatte ja bei den Pfadfindern auch mit den Pfadfindern Kontakt. Welche Rolle hat der Glauben in Ihrem Leben gespielt bei Valentina?
Wenn ich das im Rückblick so sehe, das hätte ich nie gedacht. Bei einem Kind war es einfach eine tragende Rolle. Und weil sie hat ein halbes Jahr, bevor die Krankheitsdiagnose kam, hat sie sich den Pfadfindern angeschlossen. Vorher war sie auch bei uns in der Pfarrei aktiv. Sie hat immer ministriert bei uns gegenüber in der Spitalkirche. Aber welche tragende Rolle das wirklich in ihrem Leben gespielt hat, das haben wir erst in dieser Zeit der Krankheit gemerkt. Wir haben ihr jeden Sonntag die Kommunion gebracht. Sie hat mehrfach die Krankensalbung erhalten und sie hat auch Wert darauf gelegt. Sie wollte diese Sakramente empfangen und es hat sie einfach durch diese Zeit durchgetragen.
Ja, es war vor allen Dingen, weil es waren ja die katholischen Pfadfinder Europas, das heißt, es sind Pfadfinder, die noch sehr intensiv und klar auf dem Boden der jetzt in dem Fall römisch-katholischen Kirche stehen, wo heute nicht mehr so viele Leute was anfangen können damit. Und für sie war das ganz selbstverständlich. Und deswegen waren wir so überrascht, erst, dass sie das interessiert als 12-jähriges Mädchen und haben dann aber festgestellt, was sie das getragen hat. Dort wurde sie vorbehaltlos aufgenommen, nach einem halben Jahr begann, wurde sie krank, dann haben sie Wanderungen gemacht und die haben den Rollstuhl geschoben abwechselnd. Wenn sie die Krücken dabei hatte, dann musste sie die Krücken manchmal nehmen, dann haben die sich in den Rollstuhl gesetzt und haben damit gespielt. Also auch da, die konnten das nur als ein Stück gegebene Normalität annehmen und das hat ihr so gut getan. Und das Zweite war eben diese theologische Beheimatung, hat man da festgestellt. Und das war unglaublich, wie sie das getragen hat. Und das war eigentlich für uns ein großes Glück, weil dadurch konnten wir gemeinsam diesen Weg überhaupt so im Glauben und im Gottvertrauen gehen.
Sie haben ja dann auch die Begräbnisfeier mit den Pfadfindern gemacht, glaube ich. Und Sie haben es auch nicht Begräbnisfeier genannt, sondern
Auferstehungsfeier.
Ja. Ja. Auferstehungsfeier. Also diese Brücke zu den Pfadfindern war da ganz wichtig und dieser Psalm 91, vielleicht können Sie da dazu was sagen, dieser persönliche Spruch.
Ja, Valentina hatte mit den Pfadfindern nochmal im Januar, als sie den Tumor schon hatte, wo er noch nicht benannt war, ein Exerzitien besucht mit den Pfadfindern und da hatten sie über Engel gesprochen. Und Valentina durfte als Pfadfinderin ihr Versprechen schon früher ablegen. Normalerweise muss man verschiedene Prüfungen noch ablegen, sowohl theologische als auch praktische. Und sie bekam eine Sondergenehmigung von der Bundesführerin, dass sie ihr Versprechen früher ablegen durfte. Und dabei gibt man sich selbst einen Wahlspruch oder sucht sich eben eine Bibelstelle aus als Motto, als Wahlspruch. Und sie hat dann was über Engel gesucht aus der Bibel. Und dabei ist sie auf diesen Psalmtext gestoßen. Und so war es eigentlich auch in ihrer letzten Zeit, dass sie sich getragen gefühlt hat von Engeln.
Von diesem Vers, den er hat seinen Engeln befohlen, gibt es ein wunderbares Lied von Mendelssohn Bartholdy. Da hören wir jetzt mal rein. Sie hören Radio Horeb, die Lebenshilfe. Heute mit dem Thema, wenn das eigene Kind stirbt, über Tod, Trauer und Gottvertrauen. Ich bin Bodo Klose und meine Gesprächsgäste hier im Studio in Ravensburg sind Renate und Kurt Peter, die Eltern von Valentina Peter, die mit 13 Jahren starb an einem Knochenkrebs. Und wir sprechen heute darüber, ja, wie schwer das ist, aber auch wie viel Positives oder wie viel Glück man auch in so einer Situation erleben kann. Sie beide wollen ermutigen, sie wollen den Segen, den sie selber erfahren haben, in dieser Zeit auch gerne weitergeben. Valentina war ein großes Zeugnis und das soll rauskommen. Gerade haben wir dieses Lied gehört, denn er hat seinen Engeln befohlen. Das war ihr Weihespruch oder ihr Spruch bei den Pfadfindern, wo sie quasi die Aufnahme bekommen hat, der Aufnahmespruch im Bibelvers aus dem Psalm 91, Vers 11 und 12. Und sie hat auch da einen Brief geschrieben, Frau Peter.
Bei diesen Exerzitien im Januar, die ich vorhin erwähnt hatte, hatten sie eben das Thema Engel und jeder durfte einen Brief an seinen Schutzengel schreiben und der wurde dann auf den Altar gelegt im Gottesdienst und wir haben eine Kopie dieses Briefes bei ihr nachher unter der Schreibtischunterlage gefunden. Den würde ich gerne vorlesen, weil ich finde ihn sehr bewegend und er bringt zum Ausdruck, wie sie sich getragen fühlte und beheimatet in der christlichen Kirche, in der katholischen Kirche. Lieber Schutzengel, entschuldige, dass ich nie das Schutzengelfest gefeiert habe. Ich wusste nichts davon. Auch wenn ich manchmal schwierig bin, versuche bitte immer wieder, mich auf den rechten Pfad zu lenken, denn da möchte ich ja eigentlich hin. Meistens habe ich gar nicht die Absicht, es dir schwer zu machen. Ich wollte dir auch danken für die nun schon fast 12 Jahre Bodyguard. Ich hoffe, du findest mich einigermaßen okay. Bitte mache so weiter wie bisher. Du hast erstklassige Arbeit geleistet. In Klammern zum Beispiel Bergün. Das war die Klassenfahrt. Hab dich ganz doll lieb. Bis, hoffentlich noch nicht so bald, dann im Himmel. Wahrscheinlich aber schon früher. Deine Valentina.
Ui, sehr bewegend. Also sie hatte das, diese Dimension bis bald, aber hoffentlich noch nicht so bald oder doch wahrscheinlich schon. Und auch diese Idee oder dieses Wort Bodyguard, also ein Schutzengel in moderner Sprache ist ein geistlicher, spiritueller Bodyguard, finde ich sehr bewegend. Ja. Und ich meine, Sie in Ihrer Familie haben Sie das ja, denke ich, auch vorhin schon gelebt, aber was hat es mit Ihrer Familie gemacht oder auch mit Ihrem Bezug auf Ihr Katholischsein, Ihr Christsein, was hat es auch mit Ihnen zeigt.
Ja, wenn man so wie wir, sagen wir mal, konventionell sonntags in die Kirche geht und eben sein Leben auf den katholischen Boden stellt, dann ist das die eine Sache. Aber wenn das dann mal so abgefragt wird, in so einer Extremsituation, ist das nochmal was anderes. Aber es ist sehr schwer zu formulieren. Ich sage manchmal im Bild, wir mussten aufs Wasser gehen und stellten fest, es trägt. Also das würde ich sagen, man kann es fast nur im Bild ausdrücken. Also wir haben natürlich unser Leben auf den Boden der katholischen Kirche gestellt, bewusst, aber in solchen Situationen stellt sich heraus, ist es wirklich so und trägt es ein, weil es ist ja keine Frage an Gott. Also es gibt ja Leute, die sagen es, ja, warum macht der liebe Gott sowas und so. Da habe ich mal ganz plakativ gesagt, Gott schickt keinen Tumor. Tumor ist Biologie. Das wissen wir von der 9. Klasse Bio. Zellteilung geht manchmal schief und dann halt gibt es einen Tumor. Wenn es einen Tumor gibt, dann ist es eine Frage an uns. Und zwar eine Frage an uns, glauben wir, was wir sonntags singen, was im Gesangbuch steht, glauben wir, dass es jeden Sonntag Ostern gibt? Glauben wir, dass Ostern konkret ist, dass die Auferstehung konkret ist? Und da konnten wir eben erfahren von dem Glück, katholisch zu sein, sage ich mal, in unserem Fall jetzt, kann auch sicher anders funktionieren, und davon getragen zu sein. Und Valentina, muss man mal sagen, dieser Brief ist eine Wucht, finde ich, und der ist identisch, weil eine Woche vor ihrem Tod bekam sie die Krankensalbung. Und es war klar, es geht keine 14 Tage mehr. Das war allen klar. Und dann war ihre einzige Frage während der Krankensalbung war, ja, aber Herr Pfarrer, wenn ich dann im Himmel bin, da kenne ich ja überhaupt niemanden. Und dann hat der Pfarrer wirklich lange überlegt, weil er sagt, das war eine tolle Frage, einfach eine sehr gute Frage. Und er fürchtete schon, es fällt ihm nichts ein. Und dann sagte er, ja, aber weißt du, Valentina, alle kennen dich. Und das war ihr genug. Also so ein Zeugnis zu erleben, ist einfach auch ein großes Geschenk und ein großes Glück für uns selber, auch für unsere gläubige Existenz, die ja jeden Tag gefährdet ist. Ne?
Also so ein Ereignis, so schlimm es ist, macht einem mit einem was. Es fragt nach, wie der Glaube überhaupt die Lebenseinstellung trägt, was einem da hilft. Und bedanke mich auch dafür für Ihr Zeugnis, wie Sie das erzählen und wie Sie uns eben Valentina da noch näher bringen.
Ja, also nochmal, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Es hat uns deutlich tiefer in den Glauben reingeführt und eigentlich auch das, was man bisher erfahren hat, nochmal zurechtgerückt. Also wir haben in der Schule zum Beispiel den Katechismus noch auswendig gelernt, also haben angefangen, nicht alles. Zum Beispiel die Frage, wozu sind wir auf Erden? Um Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Und eben bei Valentina, als ich das so erlebt habe, habe ich gedacht, ja, das ist dann nachher ein erfülltes Leben und das ist die Aufgabe des Menschen, Gott zu suchen. Und wenn man ihn dann gefunden hat, dann kann man nur ganz glücklich sein, trotz allem, was war und ist. Und so kann man auch am Totenbett seines Kindes stehen und sich sagen, oh, das war ein erfülltes Leben. Ich habe ein erfülltes Leben gesehen, weil sie hat Gott gesucht und ihn gefunden. Was gibt es mehr? Und das nimmt dem Tod wirklich die Schwere, weil man sagt, sie ist jetzt bei Gott und sie hatte ein erfülltes Leben. Mehr gibt es nicht. Das ist es, ja.
Und das war auch fast physisch zu sehen, als sie dann bei so einem extremen Leiden, es war ja ein extremer Leidensweg, trotzdem konnte sie sich komplett erlöst und erlöst verabschieden. Wir sind dann ja nochmal, also ich war nicht da, wo sie gestorben ist, sind wir dann nochmal am Sonntag in die Kühlkammer gegangen, wo sie aufgebahrt war. Und dann, ich mag das eigentlich nicht, weil die Gefahr des Voyeurismus schreckt mich immer ab. So. Und dann bin ich trotzdem runtergegangen, weil meine Frau das gesagt hat. Und die sah so erlöst aus und so selig, da dachte ich mir, die hat was gesehen, was wir noch nicht gesehen haben. Und wenn sie jetzt die Augen aufmachen würde und würde sagen, Leute, habt ihr keine Heizung hier, warum ist es so kalt, würde es mich auch nicht wundern. So lebendig und so erlöst sah sie aus und das ist einfach ein Geschenk.
Jetzt verstehe ich auch, warum Sie diese Abschiedsfeier nicht Trauer, sondern Auferstehungsfeier genannt haben und Sie entsprechend auch gefeiert haben. Also es wird jetzt doch verständlich und ja, vielen Dank. Es ging weiter. Ja, wie sind Sie in der Zeit danach damit umgegangen? Sie haben, ja, also ich spreche jetzt vor allem auch die Stiftung Valentina an, weil es hat Sie ja weiter bewegt. Mit dem Todesdatum ist es ja nicht zu Ende. Wie ging es weiter?
Ja, nach dem Anfangs muss man einiges bewältigen, rein praktisch auch natürlich und aber auch gefühlsmäßig natürlich. Aber dann haben wir ziemlich schnell gesagt, so, also dieses Geschenk dieser kostbaren 12 Monate, so schwer und so mühsam für sie allen, vor allem für die Valentina waren. Aber im Rückblick auf die Bilder auch, die wir gemacht haben, haben wir gesagt, da ist ein Vermächtnis von der Valentina und ein Geschenk, ich würde mal sagen, ein Geschenk Gottes an uns, trotz allem. Und haben gesagt, das können wir nicht für uns behalten, da muss was Praktisches daraus entstehen. Also ich sage immer so, das Schöne an der katholischen Kirche, wie wir sie erlebt haben, ist, dass neben dem Theologischen auch das Praktische immer eine Rolle spielt. Die Welt verändern, ora et labora, teilnehmen an der am Schöpfungsauftrag. Und dann war schnell klar, wir wollen dieses Vermächtnis für andere fruchtbar machen. Und das Zweite war, dass wir gesagt haben, wir wollen auch gerne was für andere tun. Und das Dritte war, wir wollen dem Team an der Uniklinik Ulm was zurückgeben. Und das Ganze, dann plötzlich war die Idee da, wir machen eine Stiftung, nennen sie Stiftung Valentina, machen eine Homepage, stiftungvalentina.de und erzählen von unserem Werdegang mit Valentina und ihrer Geschichte und schauen, dass wir anderen sterbenskranken Kindern helfen können, indem wir in dem Fall das mobile Kinderpalliativteam der Uniklinik Ulm unterstützen.
Also ganz praktisch, dass eben die Teams nach Hause kommen und unterstützen können. Da ist schon in diesem Jahr einiges gelaufen. Ich glaube, sie können inzwischen sogar Autos finanzieren und solche Dinge. Man kann das unterstützen. Manche geben eine kleine Spende. Ich weiß, die Schulklasse hat was Fantastisches gemacht. Die musste ja auch auf ihre Weise mit umgehen. Die haben dann ein Musical oder ein Musikspiel geschrieben. Auch sehr bewegend, wie sie dann das verarbeitet haben. Und ja, so gibt es jetzt eben die Stiftung Valentina. Und so tragen sie natürlich diesen Gedanken weiter, dass man Kinder unterstützen kann, dass sie zu Hause sterben können. Valentina selber wollte das aber nicht, oder?
Ja, der Herr Steinbach, der leitende Oberarzt von der Station, hat im Januar bereits mit ihr geredet, über Sterben, weil es war klar. Und sie war auch immer dabei bei den Gesprächen. Er sagt, die ist schlau genug und so. Und er hat gesagt, Valentina, such dir aus, wenn es soweit ist, wo möchtest du sterben? Zu Hause, in der Klinik oder im Hospiz, kannst du dir aussuchen, wir machen alles möglich. Und da hat sie gesagt, kurz überlegt und gesagt, nö, Herr Steinbach, ich komme zu Ihnen in die Klinik, wenn es soweit ist, da fühle ich mich sicher. Da ist der rote Knopf über dem Bett. Ne? Der Hintergrund war, dass da wurde das Team Palliqure, also dieses mobile Palliativteam, gerade gegründet von Herrn Steinbach, aber sie hatte noch keine Erfahrung sammeln können, dass das funktioniert. Und es war auch sehr schwer, der Start, weil die Bezahlung ist relativ schlecht über das Gesundheitssystem, was wir haben. Und von daher, aber sie wären gekommen. Und Herr Steinbach sagt, ich komme auch, wenn es wichtig ist, komme auch ich. Und das war auch ernst zu nehmen, aber sie wollte dann doch lieber in die Klinik. Aber wenn man das sieht, mit den kleinen, vor allem mit den kleinen Kindern, die dann da rumhängen in der Klinik und eigentlich lieber daheim wären bei der Mama und bei der Oma und so, dann habe ich gedacht, nee, das ist richtig. Es braucht ein Team, was Kinder im letzten Lebensabschnitt es ermöglicht, dass sie bei diesem gewaltigen Apparat, den sie brauchen, und eine Uniklinik ist dann Intensivstation, ne? Also Onco-Kids, dass das dann zu Hause installiert wird und ein mobiles Team dafür sorgt, dass Morphium und Schmerzmittel und Infusionen, Transfusionen und so weiter alles zu Hause stattfinden kann. Das ist eine tolle Sache, eine große Mühe auch für das Team, aber sie machen es und das finden wir toll. Da helfen wir mit, dass es in die Welt kommen kann.
Ja, und die Stiftung, erstens, also Valentina lagen die anderen Kinder auch immer am Herzen. Von daher gesehen ist es auch ein Teil ihres Vermächtnisses. Und für uns besteht das Vermächtnis auch darin, Valentina war immer positiv und fröhlich bis zu ihrem Tod. Also wirklich bis 3 Stunden, bevor sie wirklich entschlafen ist, sodass wir jetzt auch nur fröhlich und zupackend etwas in Angriff nehmen können, was ihrem Gedanken und ihrem Wesen auch entspricht und ihr Lebenswerk fortführen, dass wir jetzt nicht in Trauer versinken, sondern das umsetzen, was sie uns vorgelebt hat bis zum Schluss.
Bei meinem Neffen Joel war es dann so, er konnte zu Hause tatsächlich die letzte Zeit verbringen. Das war sehr schön. Ich glaube, es wäre auch hilfreich gewesen, da so ein mobiles Team zu haben. So waren die Mutter, die Eltern waren dann doch eher auf sich alleine gestellt und haben das halt so gut, wie es halt ging, gemacht. Sicher auch gut. Aber es wäre wahrscheinlich noch hilfreicher gewesen, eben wirklich so ein mobiles Team zu haben. Mit Ihrer Stiftung Valentina unterstützen Sie dieses Team, was vor allem in Ulm sitzt oder auch im Raum Oberschwaben, Süddeutschland.
Das Hauptteam sitzt an der Uniklinik Ulm und wir haben eine Kooperation mit der OSK in Ravensburg. Da ist das zweite Team, um 7 Landkreise von der Ostalb bis zum Bodensee zu bedienen. Ja.
Also mit der jeweiligen Klinik oder mit dem Krankenhaus vor Ort verbunden, sodass dann, dass es ein gemeinsames Miteinander ist. Ja. Ja, auch schön, dass Sie sagen, das Erbe von Valentina weitertragen über so eine Stiftung. Und wie diese Stiftung läuft, können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden. Wir wollen jetzt aber den Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben, sich noch an unserem Gespräch zu beteiligen. Wenn Sie etwas besonders angesprochen hat, von wo immer Sie uns jetzt auch hören, zu Hause oder unterwegs, und Sie sagen, ja, also ich möchte gern mit Herrn und Frau Peter ins Gespräch kommen. Ich möchte gerne, ich hätte vielleicht noch eine bestimmte Frage. Ja. Sie beantworten die Frage natürlich aus Ihrem persönlichen Erfahrungsschatz. Sie sind jetzt keine Fachleute für Medizin oder für solche Dinge, aber aus Ihrer persönlichen Perspektive werden Sie natürlich gerne Ihre Fragen beantworten. Rufen Sie uns an. Die Telefonnummer ist 089 517 008 008. Ich sage die Nummer gerade nochmal für Ihre Anrufe hier in der Sendung mit Fragen oder ja, vielleicht etwas auch, was Sie bewegt hat, jetzt während unseres Gesprächs. 089 517 008 008. Und bis die ersten Anrufe vielleicht eingehen, wollen wir ein Lied hören, das auch für Sie als Familie in dieser Zeit wichtig geworden ist. Es steht in Gotteslob. Wohin soll ich mich wenden? Da hören wir jetzt mal rein. Sie hören Radio Horeb. Wenn das eigene Kind stirbt, über Tod, Trauer und Gottvertrauen. Das ist unser heutiges Thema in der Lebenshilfe. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Renate und Kurt Peter. Sie haben letztes Jahr ihre 13-jährige Tochter Valentina gehen lassen müssen. Valentina starb an einem aggressiven Knochenkrebs. Die Art und Weise, wie Valentina ihr Schicksal jedoch annahm, zum einen kämpferisch, zum anderen sich ja auch positiv ihrem Schicksal ergebend, will und kann Mut machen. Deshalb sind die beiden hier und sind mit uns im Gespräch. Und von daher gucke ich mal, ob ich hier schon den ersten Hörer reinnehmen kann. Höre ich jemand?
Ja.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Mit wem sprechen wir bitte? Oder?
Ehe Gartner in München.
Ja, grüß Gott.
Ich habe die Sendung erst 6 Minuten gehört. Was mich immer interessiert an Krankheitsgesundheitssendungen ist es, das ist im Deutschlandfunk auch so schwierig, was war die Ursache des Knochenkrebs? Warum?
Mhm, ja, das ist natürlich, erstens habe ich schon gesagt, unsere Gesprächspartner sind keine Mediziner.
Ja, verstehe. Aber haben Sie nicht nachgeforscht bei den Ärzten, was die Ärzte dazu sagen?
Okay, ich danke Ihnen für den Anruf und ich gebe die Frage einfach an unsere, an Herrn oder Frau Peter weiter. Vielen Dank.
Okay, bitte.
Ja, also diese Art von Tumoren, die da entstehen, die gibt es seit Jahrzehnten und die Ärzte haben gesagt, es ist eine statistische Wahrscheinlichkeit von 2,7 Kinder aus 1 Million bekommt das. Und die Art, wie er entstanden ist, aus einer anfänglichen Entzündung, harmlos, die mal da war und nicht da war und mal lästig war und mal nicht lästig war, die dann kippt in einen Tumor, das ist eben diese Chance von 2,7 aus 1 Million Kinder, die das bekommen. Und von daher haben wir uns eigentlich mit der Ursachenforschung kaum beschäftigt, weil wenn Sie die Diagnose Tumor haben, haben Sie sie. Und wenn Sie dann noch vom Chefarzt hören, also die Fragen, die sagten ganz klar die Fragen, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich anders machen sollen, was und so weiter, sind sinnlos, weil es ist eine statistische Wahrscheinlichkeit und das war's. Also das Entscheidende war, wie wir umgehen damit. Das war auch das, was die Frage von der Valentina dann war und sonst gar nichts eigentlich. Das war so in unserem Fall der.
Okay, vielen Dank. Unser nächster Anrufer ist Lothar Brixius. Grüß Gott, Herr Brixius.
Ja, grüß Gott, Herr Lose. Grüß Gott an die Eltern. Peter. Ich wollte mich sehr herzlich bedanken für dieses Zeugnis, vor allem jetzt, was die Eltern gegeben haben. Wie der Herr Peter gerade sagte, entscheidend ist, wie wir mit der Sache umgehen. Es ist ja eher vermutet man, dass man, wenn man selbst betroffen ist, hadert mit der Situation. Und Sie haben das aber nicht getan. Sie haben das angenommen im Glauben und wurden gestärkt durch ihre Tochter. Es ist wirklich ein ganz erstaunliches Zeugnis, auch von ihrer Tochter natürlich. Ich habe jetzt die Sendung von Anfang an bis jetzt mitverfolgt. Ich habe das so im Detail alles nicht gewusst, aber ich bin sehr betroffen, muss ich sagen. Und sehr froh, dass sie das auch öffentlich machen, weil wir leben auch von dem Zeugnis gegeneinander, also was wir bei anderen erleben, das ist auch für uns selber eine Stärkung. Und ja, das war es eigentlich. Nochmal ganz herzlichen Dank.
Herr Brixius, ganz herzlichen Dank auch für Ihren Anruf und ja, vielen Dank. Bitte. Ich gebe gern, wer möchte was drauf sagen?
Ja, wir bedanken uns sehr herzlich für diese positive Rückmeldung und das ist letztlich eigentlich auch das Schönste, was wir uns für Valentina wünschen können, dass es nicht umsonst war. Einfach dieses alles ist in Gottes Hand und diese Aussage bestätigt es eigentlich gerade, Valentinas Lebensweg mit dieser Krankheit am Ende und wie sie ihn bewältigt hat, das hatte einen Sinn, indem es eben jetzt auch andere stärken kann. Und das ist die theologische Ebene, indem man eben ihr Leben anschaut und die praktische Ebene ist die Stiftung und damit ist es völlig abgerundet.
Mhm.
Ja. Sehr schön, vielen Dank.
Ja, im Prinzip kam das ja gerade in dem Lied vor. Zu dir, o Vater, komme ich in Freud und Leiden. Du sendest ja die Freuden, er sendet die Freuden und du heilest jeden Schmerz. Er sendet keinen Schmerz, er heilet jeden Schmerz. Und dass wir diese Erfahrung machen können und durften, zusammen mit Valentina, und sie hat es auch gemacht und auch bezeugt, dafür sind wir auch dankbar.
Wenn das eigene Kind stirbt, über Tod, Trauer und Gottvertrauen, das ist unser heutiges Thema. Sie können auch bei uns anrufen, mit Kurt und Renate Peter ins Gespräch kommen. Das sind die Eltern von Valentina. Und die Telefonnummer ist 089 517 008 008. Und diese Nummer hat tatsächlich jemand auch schon gewählt. Grüß Gott, Sie rufen uns aus Baden-Württemberg an.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, also mir ist das Gleiche passiert. Ich habe eine Tochter verloren. Die war knapp 2 Jahre an Leukämie. Und ich habe wirklich lange, lange Jahre gebraucht, bis ich da wieder rausgekommen bin. Also ich habe immer gedacht, ich stirb selber und am eigenen Schmerz. Und ich habe auch mit dem Herrgott gehadert, lang auch, wieso und warum. Und so ein kleines Kind mit 6 Monaten hat ich schon Leukämie gekriegt. Und meine Ehe ist dann irgendwann nur zerbrochen. Und das war einfach hart, gell. Aber irgendwann habe ich dann wieder den Boden gespürt und so Füßen. Und ich habe auch hinterher noch einen Sohn gekriegt. Und aber trotzdem, sie ist immer bei mir, muss ich sagen. Also, das vergeht nicht. Versteht Sie das? Mhm. Das bleibt in einem drin. Das sind jetzt schon 40 Jahre, wo die gestorben ist. Die wäre jetzt 43. Und es ist einfach immer da.
Es bleibt da. Sie sind ihr Leben lang Mutter.
Ja.
Und es bewegt sie auch heute noch.
Ja.
Und danke, dass Sie jetzt angerufen haben. Und ich finde es auch wichtig, dass wir auch hören, welches Leid auch für Eltern mit so einer Situation verbunden ist oder verbunden sein kann. Man geht durch alle Mühlen durch in dieser Phase. Mhm. Und Sie haben viele Jahre gebraucht. Vielen Dank, dass Sie das jetzt uns auch erzählt haben. Frau Peter, also Sie sind selber Mutter von Valentina. Sie können das ja sicher nachvollziehen.
Ja, das ist schwer. Das kann ich auch immer nachvollziehen. Wenn das Ältere passiert, dass jemand das wieder ist, über einen Unfall, egal wie. Das ist so schmerzlich dann für mich. Verstanden Sie, ja, wie?
Jetzt gebe ich gerne die Frage an Frau Peter weiter, oder der, ja, dass Frau, ja, Peter was dazu sagen kann.
Gut, vielen Dank.
Danke für Ihren Anruf. Alles Gute, ja, für Sie.
Ja, dieser Schmerz ist selbstverständlich da. Man ist immer Mutter. Auch Valentina ist auch immer noch da und ist immer noch unser Kind. Und dass wir so getragen sein konnten vom Glauben und Valentina auch, ist wirklich ein Geschenk, dass wir nicht Jahre brauchten, sondern dass das ja einfach da war und vorbereitet. Und das ist so ein großes Glück, was man da auch empfinden kann, dass man merkt, eben wir wurden aufs Wasser geschickt und es hat getragen. Aber dafür können wir eigentlich, ja, gar nichts.
Es macht natürlich auch für die Mordsdruck auf die Familie. Also wir haben gerade gehört, daran ist auch die Ehe zerbrochen. Das ist leider oft auch in so schweren Situationen eine Folge, die auch mitschwingt. Sie haben sich, denke ich, auch als Stärkung erfahren gegenseitig als Ehepaar. Gott sei Dank, kann man da wirklich sagen. Aber auch nicht selbstverständlich. Jeder muss da dann seine eigene Geschichte schreiben. Und von daher bin ich dankbar jetzt auch für dieses Beispiel, weil es einfach die ganze Bandbreite zeigt, was dort geschehen kann und was jetzt eben auch da reinspricht. Also wir sind mitten in diesem Thema, wenn das eigene Kind stirbt. Und aus der Lüneburger Heide begrüße ich Frau Hein. Grüß Gott, Frau Hein.
Ja, grüß Gott, Herr Klose, und grüß Gott auch an das Ehepaar Peter. Es war für mich jetzt so sehr bewegend, das zu hören, dass Sie das mit dem Glauben tragen konnten. Ich habe zwar kein Kind verloren, aber ich habe meine Eltern so auf dem Weg beide begleiten können. Und ich empfinde das auch, oder wir empfinden das als Ehepaar eben auch ein Geschenk. Und die Schwierigkeit ist im heutigen Leben, es geht jetzt um meine eigenen Kinder, die jeweils mit einem Partner zusammenleben, die eben nicht so vertraut sind mit dem Glauben, aber wo es unheimlich schwer ist, das so weiterzugeben. Aber ich hoffe, dass Sie damit einverstanden sind, diese CD, also wir würden jetzt in nächster Zeit ein Gespräch machen. Es geht um unseren eigenen Tod, den wir auch den Kindern so vermitteln werden, wenn tatsächlich mal dieses eintrifft, dass dass wir vom Glauben halt sehr getragen werden. Und es ist wichtig, dass man der heutigen Zeit eben auch da das zeigen kann, wie schön das auch sein kann, Menschen zu begleiten in ihren letzten Monaten, Stunden und ja sogar auch beim Tod, dass es ein Geschenk ist. Und dafür danke ich Ihnen, dass Sie das öffentlich gemacht haben.
Ja, und danke für Ihren Anruf, Frau Hein. Ja, danke. Herzlichen
Segen.
Dank. Gottes Segen auch an Sie und liebe Grüße in die Lüneburger Heide. Ja,
Dankeschön.
Herr Peter.
Ja, kann man nur sagen, Dankeschön, genau so ist es. Und wir haben die Erfahrung machen dürfen und sind dankbar dafür.
Ja, ja dann, danke.
Danke, okay. Aus Münster ruft uns Monika Schwarz an. Grüß Gott, Frau Schwarz.
Ja, hallo. Also ich wollte sagen, also... also dass ich das erstmal sehr schön fand, die Sendung, also die Radiosendung. Also ich habe selber ein Kind, also ein ungeborenes Kind vor kurzem verloren. Das hieß übrigens Valentina, also so haben wir es genannt, obwohl wir jetzt nicht wussten, ob Jung oder Mädchen, also Valentin oder Valentina. Und eigentlich sollte das am 6. Februar nächsten Jahres, also war der errechnete Geburtstermin, also ein paar Tage vor Valentinstag. Ja, und also ich wollte sagen, also dass es halt nicht jedes Kind geboren werden kann, leider. Und aber also es sind so gemischte Gefühle, einerseits Erleichterung, andererseits natürlich ganz viel Trauer. Also ich habe 4 Kinder und mein jüngstes Kind hat Down-Syndrom und von daher dachte ich auch manchmal so, meine Güte, wie soll das werden? Sie kann jetzt gerade 20 Schritte gehen und dann noch ein Kind. Ja, also ja, ich wollte einfach jetzt anrufen, weil also es war so ein Zufall, Valentina, und als ich dann gelesen habe, Stiftung Valentina, dachte ich, oh, das muss ich mir anhören. Ich wusste noch nicht, worum es genau geht, ob ob es um Frühgeburt geht oder Fehlgeburt oder irgendwas. Und und den Namen habe ich gewählt, weil es irgendwie zufällig war, dass ich bei einem, also ich hatte ein kleines Zettelchen gezogen, also für Eltern, die noch auf der Namenssuche waren, und da war der erste oder zweite Zettel ein rosa Zettel, also beide Zettel waren rosa und ein Name davon war Valentina. Und so kam der Name dann zustande. Und wir hatten aber eine schöne Verabschiedungsfeier, also wir haben das kindliche Gewebe begraben. Da war ich mit meiner 10-jährigen Tochter bei einer Mutter-Kind-Kur und ja, es war ein schöner Abschied. Und
Frau Schwarz, ganz herzlichen Dank, dass Sie auch diesen Aspekt noch mit einbringen, ob das Kind 12, 13 Jahre alt ist oder noch ungeboren. Der Schmerz ist da oder die, wie man damit umgeht. Ich finde es wichtig, dass Sie uns auch diesen Aspekt des ungeborenen Lebens noch mit in die Sendung hineingebracht haben. Wir können verstehen, was Sie da auch durchgemacht haben. Und vielen Dank für Ihren Anruf. Als nächstes begrüße ich den Herrn Gleim. Guten Tag, Herr Gleim.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe Sie eigentlich durch Zufall jetzt nur empfangen, weil ich gerade in Nordrhein-Westfalen unterwegs bin. Aber dieses Thema sehr, sehr spannend finde, weil ich ehrenamtlicher Notfallseelsorger bin. Und in diesem Rahmen leider auch immer wieder zu Fällen komme, wo Kinder versterben. Und möchte erst nochmal an die Eltern ein großes Kompliment und ein großes Dankeschön sagen, dass sie letztendlich trotz alledem aus der ganzen Trauer, aus diesem Schicksalsschlag, diese Kraft nehmen konnten, diese Stiftung zu gründen, für andere Menschen da zu sein. Denn genau das ist das meiner Meinung nach, was neben dem Glauben eben auch eine wichtige Stütze ist. Die Gemeinschaft unter der Familie, unter Mitleidenden, unter Menschen, die einfach Kraft weitergeben möchten. Ich selber habe ein sehr eng befreundetes Ehepaar, was vor 15 Jahren ein Kind verloren hat, dies ohne Vorankündigung. Dort gab es eine nicht erkannte Herzbeutelentzündung. die letztendlich dazu geführt hat, unerkannt, dass der Sohn im Alter von 4 Jahren verstorben ist, vollkommen unerwartet, direkt nach dem Urlaub. Und diese Familie betreue ich, das sind Freunde, betreue ich zu jedem Todestag und auch zu jedem Geburtstag des Kindes. Und empfinde es an der Stelle auf der einen Seite für mich als wärmendes Geschenk, dass ich dieses Vertrauen bekomme, die Familie begleiten zu dürfen. Auf der anderen Seite, die Familie hat selber eine Selbsthilfegruppe gegründet. Immer wieder absolut erstaunlich und ein Gottesgeschenk, dass diese Kraft dann da ist, für andere Menschen eben auch da zu sein. Und da wollte ich eigentlich nochmal ganz herzlich Danke sagen und Ihnen auf Ihrem weiteren Weg ganz, ganz viel Kraft, Glück und vor allem Gottes Segen wünschen.
Herr Klein, ganz herzlichen Dank. Herr Peter, Sie haben es gehört. Danke auch für Ihre Arbeit, Herr Gleim. Ich finde es toll, dass Sie sich Dankeschön. Da auch so reinhängen, reingeben, investieren. Er hat zum Beispiel den Aspekt angesprochen, Familie, dass man sich dann gemeinsam trägt. Vielleicht können Sie da noch was dazu sagen.
Ja, es war natürlich so, dass die Kinder, die beiden Großen, die wir haben, der Armin und die Isabel, die wohnen ja beide in Berlin und die haben sofort angerufen und haben gesagt, wir kommen und helfen. Und da habe ich gesagt, nee, lasst uns in Ruhe, wir haben genug zu tun. Und so, und dann habe ich gesagt, ach doch, ja, ihr könnt kommen und das Haus putzen. Wir haben keine Zeit zum Haus putzen. Also gut, sagten die, wir kommen und putzen das Haus. Also auch wieder ganz praktisch. Und von daher, also das war, und die sehen die Valentina heute ganz anders als früher, muss man auch sagen.
Ein bisschen Zeit haben wir noch, wenn das eigene Kind stirbt. Das ist unser Thema. Und ich begrüße aus Bad Würishofen Frau Langemeier. Grüß Gott, Frau Langemeier.
Grüß Gott. Ich bin mächtig aufgeregt und ich spüre wieder diesen tiefen Schmerz. Sie merken es an meiner Stimme, obwohl es schon 13 Jahre her ist, dass ich meinen einzigen Sohn von jetzt auf nachher verloren habe. An einer Hirnblutung nachts. Es war wohl der letzte Tropfen, ein subluminales Hämatom, was nicht erkannt wurde nach einem Sportunfall. Und er ist morgens einfach dagelegen, tot. Ohne Ankündigung. Ich habe ihn allein erzogen, weil der Vater hat die Familie verlassen, 6 Jahre vor seinem Tod. Ich habe 1 Jahr lang keine Sprache gehabt. Ich bin sprachlos gewesen. Obwohl ich eigentlich ein gläubiger Mensch bin, habe ich mich Gott verlassen gefühlt über viele Jahre. Und erst in den letzten 5, 6 Jahren es geschafft, daran zu glauben, dass alles, was Gott tut, einen Sinn hat, auch wenn ich ihn nicht erkenne. Aber ich habe das Gefühl, ich mache das aus dem Ratio. Es ist noch nicht wirklich im Herz angekommen. Manchmal, ja, habe ich so das Gefühl, ich bin ganz ruhig, es macht alles Sinn, alles ist gut und alles wird gut. Und dann wieder eine kleine Rebellion. Ich rede es mir irgendwie ein wie ein Mantra. Und ja, ich kann die Eltern Peter nur bewundern und beglückwünschen und finde es großartig, dass sie uns auch das weitergeben. Aber ich muss noch kräftig arbeiten, muss ich sagen, an mir und an meinem Glauben, dass es wirklich ins Herz geht. Ja.
Vielen Dank, Frau Langemeier, für Ihr Zeugnis. 13 Jahre, also wir haben es rausgehört, so keiner kann sagen, wie lang der Prozess dauert. Man wird sein Leben lang damit beschäftigt sein. Frau Peter, Herr Peter, Sie werden Ihr Leben lang mit dem Thema beschäftigt sein. Auch Frau Langemeier, herzlichen Dank auch für Ihr Zeugnis, auch welcher Segen dann doch in dieser Situation
drin ist. Wenn ich eine Todesanzeige lese oder erfahre von einem Kind, das einfach so gehen musste, aus Krankheit oder aus welchen Gründen immer, spüre ich erneut diesen tiefen Schmerz. Ja. Ich spüre mit den Eltern, ich spüre mit den Familien und das werde ich irgendwie nicht los. Ich kann das nicht so wirklich trennen, wissen Sie.
Vielen Dank, dass Sie uns noch angerufen haben. Ja, wir kommen zum Ende der Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Peter. Herr Peter, vielleicht noch ein kurzer Abschlussgedanke von Ihrer Seite. Was brennt Ihnen jetzt noch auf den Nägeln, vielleicht so als letzten Gedanken? Sie schauen sich gegenseitig an.
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man jeden Weg, der sich aus so einem Desaster ergibt, dass man jeden Weg akzeptiert und annimmt. Und dass es wichtig ist, dass man keine Muster sucht, keine Methoden. Wir werden oft nach Methode gefragt. Es gibt es alles nicht. Jeder geht seinen Weg. Wichtig, finde ich, ist, dass man sich an den Augenblicken festmacht, wo man spürt und weiß, und wenn es auch über die Ratio ist, ist auch okay, darf ich als Ingenieur sagen, ich bin von Gott gehalten, alles ist in Gottes Hand, es ist nichts Vergebens. Und wenn es nur Momente sind, dann sind die es wert und daran machen wir uns alle fest, meines Erachtens.
Ja, und ich kann nur sagen, es ist wirklich alles wohlgetan und ich habe in der Zeit von Valentinas Krankheit auf der Fahrt nach Ulm sehr oft den Elias von Mendelssohn gehört, woraus auch das Stück ist, denn er hat seinen Engeln befohlen. Und da sind unendlich Texte gesammelt, die einem so viel Kraft geben, wenn man die dann hört und durch die Musik verstärkt noch in seinem Herzen bewegen kann. Ich bin dein Tröster zum Beispiel, also wo man sagen kann, ja, gibt es einen besseren Tröster bei allem Schmerz, den man hat? Oder wer bis an das Ende beharrt oder wer mich suchet, den will ich mich finden lassen. Also dass man auch dieses Stück Gnade, das man eigentlich hatte in dieser ganzen Zeit, dass man es selbst nicht machen kann. Man kann dran arbeiten, indem man sich eben mit den Texten beschäftigt oder sich damit auseinandersetzt. Aber der Rest ist einfach eine Gnade und ein Geschenk. So wie Valentinas Leben, dass wir sie 12 Jahre haben durften, ein großes Geschenk ist, nicht wahr, sondern ist.
Vielen Dank für die Sendung. Alles Gute auch für Sie weiterhin als Ehepaar, als Familie, im Gedenken an Valentina, aber auch in der Fortführung Ihres Erbes, wie Sie es in der Sendung genannt haben, mit der Stiftung Valentina. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und diese Sendung. Vielen Dank.
Ja, wir bedanken uns auch recht herzlich.
Und danke. Ich möchte mich auch bei den Hörerinnen und Hörern bedanken, die angerufen haben, die Sendung bereichert haben durch ihre Fragen oder Erfahrungen. Das war auch sehr bewegend und ich möchte Sie darauf hinweisen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr erfahren wollen über die Stiftung Valentina, was sie so macht, die Stiftung, wie die Maßnahmen sind oder wie Sie sie auch unterstützen können, können Sie sich gerne wenden an unseren Hörerservice. Der hat die komplette Adresse mit Homepage und Telefonnummer und was alles dazugehört. Die Telefonnummer vom Hörerservice ist folgende: 08328 921 110. Ich sage sie nochmal: 08328 921 110. Ja, wenn das eigene Kind stirbt, über Tod, Trauer und Gottvertrauen, das war unser heutiges Thema in der Lebenshilfe. Ich hoffe, dass Sie ja einige hilfreiche Anregungen mitnehmen konnten, wie Mann und Frau und Familie und das Kind selbst zusammen in einer solchen Situation auf bewegende Weise hoffnungsvoll mit so einer Situation umgehen können. Wie der Glaube helfen kann und dass unser Leben mit dem Tod nicht zu Ende ist, sondern weitergeht. Für die, die gehen und für die, die bleiben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.